Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Spielen Sie eigentlich ein Instrument? Weil wenn ja, dann stellen Sie sich vor, Sie hätten anderthalb Gläser Rotwein getrunken und zwar in einer nordskandinavischen Jazzbar des Jahres 2050. Und jetzt spielen Sie so, dass man das hört. Es heißt, so habe Björk ihre Klarinettisten bei den Aufnahmen zum neuen Album instruiert. Und man glaubt das sofort, ne? Denn niemand außer Björk macht schon so lange, so viel beachtet, so schräge Musik wie die inzwischen 56-jährige Isländerin, die immer irgendwie über den Dingen schwebt. Auf ihrem neuen 10. Album For Sora klingt es so.
My ancestress, clock is ticking, her one's vibrant dream. Rebellion is fading. I am her hopekeeper.
Ancestress heißt dieses Stück. Björk singt über ihre Mutter, die 2018 gestorben ist. Frage an den Musikjournalisten Christoph Möller. Ein Trennungsalbum hat Björk 2015 schon gemacht, Vulnicura. Ist es jetzt ein Traueralbum?
Ja, also es gibt tatsächlich diese beiden zentralen Stücke auf For Sora, die den Tod von Björks Mutter behandeln. Eines davon haben wir eben gehört, das ist dieser epische Kammerfolksong, 7 Minuten lang. Das ist so eine Art musikalisches Gedächtnismal für ihre Mutter. Eigentlich sei dieses Album aber ihr Pilzalbum, sagt Björk. Der Musikwebsite Pitchfork hat sie auch erklärt, warum.
Mushrooms, they're fun, right? Psychedelic, and they're bubbly, and they pop up everywhere. They're mostly traveling through the whole forest. For Sora is on the ground, in the body, and it's like lying in the soil and letting the body and the flesh vibrate through you.
Ja, und dieses Gefühl der Erdung, der Vibration, von dem Björk hier gesprochen hat, das wird ästhetisch hergestellt mit so ratternden elektronischen Beats, tiefen, rührenden Bassklarinetten, arrangiert von Björk natürlich selbst, aufgezeichnet in ihrem Haus auf Island. Also insgesamt ist das kein Traueralbum, sondern eine eher popmusikalische Poetik der Natur und der Naturerfahrung. Das ist typisch Björk, das hat sie auch auf ihrem Album Biophilia schon gemacht. Und dieses Album jetzt ist aber wirklich vertrackt wie eine Rankpflanze, wenn man in diesem Bild bleiben wollte, und auch hermetisch wie die Welt der Pilze.
Also eben nicht besonders zugänglich, so klingt das. Bei Björk hofft man ja immer, dass ein Album so eine popmusikalische Großtat oder Offenbarung wird, weil sie halt am Anfang mit Debut oder Post wirklich Popmusik neu definiert hat. Kann For Sora da mithalten?
Da muss man ganz klar Nein sagen, denn es gibt keine Hits auf diesem Album, nur wenige der 13 Stücke sind wirklich angenehm. Und ich habe das Album jetzt wirklich häufig gehört. Keines bleibt auch nach mehrmaligem Hören so wirklich im Kopf. Also man muss sich wirklich durchgraben durch dieses Dickicht aus Effekten, aus ungewöhnlichen Songstrukturen. Es gibt schon auch so ruhigere, angenehmere Passagen, die sind aber die Ausnahme. Meist ist das echt anstrengend. Und man spürt diese vielen guten, konzeptionellen, künstlerischen Ideen, diese Welt, in die man da eintauchen kann. Aber das geht musikalisch leider nicht immer auf. Andererseits ist da auch etwas in mir, das diese radikale Offenheit, diese Kompromisslosigkeit auch total gut findet, denn die gibt's in diesem Popularitätsbereich, in dem Björk unterwegs ist, eigentlich nicht.
Aber ist das denn noch so neu und so unvergleichlich wie in den 90ern? Ich meine, die Fans von Björk mögen natürlich ihren Stil und diese unnahbare Inszenierung bis heute, auch jüngere Fans, aber diese Art des klanglichen Experimentierens, die hat inzwischen ja schon Konkurrenz, oder? Also wenn man an die technoiden Visionen von Arca denkt oder selbst so Folk-Songwriter wie Bon Iver oder Lamb Chop, die drehen ihre Stimmen inzwischen auch durch den digitalen Wolf.
Ja, und man hat bei Björk auch das Gefühl, dass vielleicht andere Dinge viel wichtiger geworden sind. Also gerade diese Position, die sie hat, gerade den Stil, den sie auch so prägt. Ein Kritiker hat mal geschrieben über Björk damals, da sei es so gewesen, als wäre eine Performance-Künstlerin in eine Shopping-Mall eingefallen. Also das war so entgrenzte Popmusik, die dann irgendwie massentauglich geworden ist. Das ist immer noch so. Sie ist wahrscheinlich überholt worden, aber wenn dann auch, weil sie den Weg geebnet hat für eben diese Nischenmusik, auch für die Sichtbarkeit zum Beispiel queerer Positionen im Pop. Da ist zum Beispiel die Produzentin Arca, die war maßgeblich beteiligt an Björks Album Vulnicura.
Und dieses indonesische Duo Gabba Modus Operandi steht in den Credits, die sind auch jetzt ganz vorne, ne?
Ja, genau. Also ein Duo, das eher zu erleben ist auf so Avantgarde-Festivals wie dem Berliner CTM-Festival. Gabba steht im Namen dieses Duos, das ist dieser ultraschnelle, chaotische Techno. Und den hört man unter anderem im ersten Stück der Platte Atopos.
Are these just excuses to not connect? Our differences are irrelevant.
Ja, ich finde es schon bemerkenswert, dass Björk nach wie vor dieser Nischenmusik diese Plattform bietet und einem größeren Publikum zeigt. Hier in diesem Stück geht es auch nochmal um Björks Mutter, die wohl die Tendenz hatte, an fragwürdige politische Theorien zu glauben. Und Björk singt da den, wie ich finde, schönen Satz: Pursuing the light too hard is a form of hiding. Also wer zu stark nach dem Licht strebt, der versteckt sich auch irgendwie.
Was nehmen wir jetzt als Fazit? Konzept interessant, musikalisch eher anstrengend?
Ja, ich glaube, so ist es. Also ich finde es, wie gesagt, toll, wie Björk da reinzoomt in diese Naturphänomene, wie sie die musikalisch darstellt. Es gibt ein Stück namens Fungal City. Das ist eine Liebeserklärung an Pilznetzwerke. Muss man auch erstmal drauf kommen. Und es gibt so kleinste Lebewesen, die immer wieder auftauchen in den Lyrics. Sporen zum Beispiel. Also man kann da eintauchen in diese spezielle Welt. Die hat eine immersive Qualität. Aber am Ende bleibt das doch alles irgendwie so rätselhaft wie die Natur selbst vielleicht.